Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Heute darf ich wieder einmal eine ganz besondere Gesprächspartnerin begrüßen. Barbara Diethelm ist zu Gast. Sie ist Künstlerin, Unternehmerin und auch Autorin. In ihrem Werk Colors of the Great Heart nimmt sie uns mit auf eine ganz außergewöhnliche Reise. Eine Reise zur kosmischen Herkunft der Farbe und zu deren sirianischen Ursprüngen und zur tiefen spirituellen Bedeutung, die Farben als solche für uns Menschen haben. Barbara betrachtet Farben nicht als Materie, sondern als Wesen. Und das finde ich sehr spannend. Hallo und herzlich willkommen natürlich, liebe Barbara. Ich freue mich, dass wir hier in diesem Podcast über dich und deine Arbeit und deine Farben sprechen können.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass das geklappt hat. Diese Begegnung ist zustande gekommen und einen ganz lieben Gruß an dieser Stelle an meine liebe Annette, eine Seelenfreundin und langjährige auch Seminarteilnehmerin von uns beiden sogar. Darüber sind wir in Verbindung gekommen und ich bin unglaublich dankbar. Denn alles, was mit Farbe zu tun hat, ist in den vergangenen 10 Jahren in etwa für mich sehr, sehr wichtig geworden in meinem Leben. Und ich habe sehr spät angefangen, damit zu experimentieren. Und freue mich, dass ich das für mich entdecken durfte und kann mir ein Leben ohne Farben gar nicht mehr vorstellen. Ja. Du sicherlich sowieso nicht. Ne?
Sehr schön, ja, genau. Sie sind so wesentlich. Ja.
Vielleicht setzen wir da mal an, denn dein Leben ist immer begleitet gewesen von Farben. Vielleicht magst du so ein bisschen erzählen über deinen Weg.
Ja, also ich hatte wirklich das sehr große Glück, in einem doch sehr schöpferischen Umfeld reingeboren zu sein. Also mein Vater hatte gerade seine Firma gegründet, die Künstlerfarben herstellte. Deshalb sage ich auch immer gerne, ich bin sozusagen in einem Farbtopf geboren. Und das Umfeld bestand aus Malern, aus Künstlern, aus Menschen, die nicht nur die Farben verwendeten, aber auch die Sprache der Farbe sprachen. Und so war für mich von Anbeginn die Farbsprache wie eine zweite Sprache. Und natürlich die Bildsprache auch. Also wir sprechen immer von Sprachen, dass man Deutsch spricht oder Englisch. Aber für mich war das auch ziemlich normal als Kind, dass Maler eben die Sprache die Bildsprache sprechen, dass es auch eine Sprache ist, die man lernen kann, ja. Und dazu gehört die Sprache der Farben. Und in das wurde ich so reingeboren, es war für mich so sehr normal. Ich merkte dann erst später, dass das für die meisten Menschen eigentlich gar nicht so gewöhnlich ist, ja. Und was für mich auch sehr speziell war, dass diese Welt des Unsichtbaren auch was ganz Natürliches war. Also für mich selber, aber eben auch die Maler, die ich ja auch immer mit meinen Eltern besuchen durfte. Ich war in den Ateliers und durfte erleben, wie diese Bilder entstanden, also wie unsichtbare Energien entstanden durch Farbe. Das war für mich schon als Kind was sehr Magisches, was sehr Spezielles, dass ich da Zeugin sein durfte. Also ich hatte da, ja, wenn man das Wort so heute sagen würde, Ehrfurcht davon. Als Kind war das vielleicht noch anders, aber ja, ich glaube, das war schon sehr ausschlaggebend für meinen Weg.
Für die meisten Menschen, die vielleicht so ein bisschen malen und oder auch vielleicht ihre ersten Malkurse besuchen, man ist gar nicht so in der Bewusstheit. Also mir ging das zumindest so und viele auch, mit denen ich inzwischen gesprochen habe, nachdem ich dein wunderbares Buch geschenkt bekommen habe, was ich gleich an dieser Stelle hier einmal in die Kamera halten möchte. Colors of the Great Heart. Wir sprechen noch drüber. Aber das ist schon ein Werk, was sehr in die Tiefe geht auch, ne? In die Sprache der Farben und vor allen Dingen in die Sirius-Farben, über die wir auch sprechen werden. Aber was ich sagen wollte ist, man geht in so ein großes Geschäft, ne? Und es gibt in Deutschland einen Laden, der wirklich ein Traum ist für Kunstzubehör, mehrere. Aber einer ist so mein Lieblingsladen, wo ich Stunden verbringen kann. Aber ich bin dann tatsächlich auch überfordert. Die Auswahl an Produkten ist enorm groß und dann schaut man auf den Preis, dann schaut man so, was gefällt mir eigentlich so, einfach nur so auf der Verpackung, was spricht mich an, aber so wirklich Ahnung, was da drin ist, habe ich eigentlich nie gehabt. Und da bin ich sehr aufmerksam erst wirklich geworden, als ich dein Buch in den Händen hielt. Und ja, du bist Unternehmerin, Künstlerin. Und ja, du hast das Unternehmen Lasco, die von deinen Eltern quasi übernommen. Und das ist ein sehr, sehr renommiertes, weltweit bekanntes Unternehmen. Vielleicht kannst du mal erklären, warum eure Farben so besonders sind und wie sie sich unterscheiden, auch in der Herstellung von anderen Farben.
Ja, das ist eigentlich ein sehr großes Thema, das du da ansprichst. Da könnte man auf verschiedenen Spuren jetzt sich dem annähern. Ich versuche es mal so zu sagen. Ich glaube, wir leben in dieser Welt von Waren, wo es einfach von allem auch viel zu viel gibt. Und die sind auch so Ausdruck von diesem Denken der Trennung oder diesem Paradigma der Trennung, dass eben hier ist die Ware, hier ist die Matter oder die Materie und was anderes gibt es eigentlich nicht. Und ich glaube, da spürt man auch in vielen Läden, ob das jetzt Künstlermaterialgeschäfte sind oder auch andere, dass einfach diese Warenwelt überall ist und eigentlich eben tote Materie. Wir wollen zwar in der Konsumwelt immer mehr davon, aber wir kriegen nicht genug, weil es eben entartete Materie ist sozusagen, es ist nicht mehr lebendig. Und um es auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, so unsere Vision und vor allem, was uns antreibt in unserer Herstellung, also wir sind eine kleine Manufaktur von knapp 30 Leuten und wir versuchen, diese Verbindung auch zu leben, dass eben die Materie beseelt ist. Also es ist nicht einfach tote Materie, die wir da irgendwie zusammensetzen in Rezepten, sondern wir versuchen immer, diesem Lebendigen auf der Spur zu sein. Und eben im Dienste des schöpferischen Materials, das eben schon in sich lebendig sein soll, für die Menschen, die damit dann auch kreativ unterwegs sein wollen oder eben ihren eigenen Schöpferkraft die Sprache geben, wenn man das so sagen kann. Ich finde, es ist ein Bereich, der sehr schwierig ist zu unterscheiden, weil eben oft fragen die Leute, ja, was ist dann bei euch anders drin? Und das ist dieses materielle Denken, es ist eben mehr als Materie. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Das heißt ja auch Lasco, the Spirit of Colors, dass wir einfach diese andere Welt mit einbeziehen und uns auch von der leiten lassen. Und ich mich sehr stark von der leiten lasse und diese Ausrichtung immer halten. Und eben anderen Versuchen, die vielleicht andere Firmen, für die das normal ist, das Streben nach immer mehr und noch größer. Und das ist für uns gar, das ist nicht unsere Philosophie. Ja.
Ihr habt einen sehr ganzheitlichen Ansatz in genau, der Betrachtung.
Genau.
Und ihr nutzt keine Lösungsmittel für eure Produkte. Ne? Genau, das finde ich auch sehr bemerkenswert. Und das ist etwas, womit ich mich erstmal gar nicht auskannte. Und glaube, das ist gerade heute auch sehr wichtig. Ihr macht das schon sehr lange so. Ne? Und ihr seid damit.
Ja, eigentlich von Anfang an haben wir wässrige Systeme gesetzt. Und was in sich ist ja auch was sehr, sehr Lebendiges, oder? Und da muss man auch ein Gespür dafür haben, damit umzugehen. Ja.
Ja, fand ich sehr spannend, auch in dem Buch darüber zu erfahren, dass Wasser eben auch eine sehr besondere Qualität in dem Kontext ist und in der Herstellung. Ne?
Ja, ja.
Und was ich auch so bemerkenswert finde bei Lasco, ihr folgt keinen Trends, ne? Sondern da ist euer Sortiment, was sehr, sehr besonders ist und darauf seid ihr fokussiert, ohne auszuschweifen.
Ja, und eben, ich glaube, das ist so diese ursprüngliche Philosophie und ja, dieser Anspruch, dem Künstler oder der, die mit dem Material etwas erschaffen möchte, einfach das Beste zur Verfügung stellen, dass die dann entscheiden, was sie damit machen und nicht umgekehrt. Trends sind ja eigentlich immer Produkte, die was vorgeben, oder? Die Leute abhängig machen wieder, oder? Das ist diametral anders vom Ansatz her, ja. Also wir versuchen eigentlich, die Menschen in ihrer eigenen, in ihren eigenen schöpferischen Fähigkeiten zu unterstützen und da was, ja, zuzudienen.
Als du, also als Kind, hast du sehr viel Zeit natürlich in diesem Umfeld schon verbracht, aber war das immer dein Wunsch, auch in die Fußstapfen deines Vaters oder deiner Eltern zu treten? Hast du dich, war das so immer dein Wunsch, ich werde dieses Unternehmen irgendwann führen, oder hast du da dich ausprobiert auf anderen Ebenen zwischendurch?
Ja, also eben, es war nicht so ein linearer Weg. Also wenn ich zurückschaue, aus heutiger Sicht war der rote Faden immer da und das war der Faden oder die Spur der Farbe. Und vielleicht war es auch deshalb so, dass ich weit weggehen musste, also bis nach Amerika, um auch meiner eigenen Spur zu folgen. Und die führte mich natürlich dann wirklich zur Malerei. Also es war ganz wichtig, dass ich diesem Bedürfnis auch folgte, selber in diese Praxis des Malens tiefer einzutauchen, weil dort liegt ja auch der Kern, ja, in dieses schöpferische Tun. Und ich ging dann auch den klassischen Weg der Kunstschule, zuerst in San Antonio und dann in San Francisco, genau. Und dann war ich dann quasi so ready to come back. Genau.
Jetzt wollen wir einen kleinen Sprung machen in die Sirius-Farben. Und das ist etwas ganz Besonderes. Darüber bin ich überhaupt zu dir gekommen oder habe dich gefunden, weil Annette mir davon erzählt hat. Und ich das sehr, sehr spannend fand. Was sind die Sirius-Farben? Kannst du da mal ansetzen?
Ja, also da können wir auch so wie Schicht durchgehen. Also die Sirius-Farben sind zuerst mal ein Farbsystem. Eben weil ich mich immer mit Farben befasst habe, habe ich schon sehr früh auch erkannt, dass da irgendwas fehlt. Also schon in der Primarschule kam die Lehrerin und sagte, und heute machen wir Farben mischen. Und alle Kinder sagten, toll, oder? Da hat sie gesagt, ja, und dann mischen wir die Farben und da gibt es ein schönes Schwarz und es gibt schöne Sekundärfarben. Und das war natürlich alles nicht so. Es gab einen braunen Haufen und alle waren frustriert. Und ich habe gedacht, da fehlt einfach was, ja. Und dieses Thema wiederholte sich bis zur Kunstschule, oder? Dass man immer von diesen drei Primärfarben sprach, obwohl man sich nie einig ist, welche, weil man ja eigentlich weiß, mit drei Farben kann man nicht wirklich den ganzen Farbkragen mischen. Und irgendwie habe ich das dann auch frustriert, so, weil ich merkte, da fehlt was und da kommt man nicht weiter. Und es ist vielleicht noch wichtig zu sagen, in dem Moment, dass mein Vater starb, kam so wie dieses, sage ich wirklich, kosmische Geschenk von diesen Sirius-Farben, die ich dann entwickeln durfte. Und das ist ein ganzheitliches Farbsystem, ein erweitertes Farbsystem, das eben nicht auf drei, sondern auf fünf Primärfarben basiert, die so ausgerichtet sind von ihrer Frequenz und abgestimmt aufeinander, dass sie, das ist so quasi der Test, in gleichen Teilen zusammengemischt schwarz geben. Und das war das erste Mal eigentlich, dass es ein Farbsystem gibt, das eben in der Theorie und in der Praxis funktioniert. Und es hat dann auch ein Patent gekriegt, das ist so quasi der Beweis dazu, dass das anerkannt wurde. Und das war so der Start von diesen Sirius-Farben, ja.
Der Name Sirius, hat der eine besondere Bedeutung?
Der hat natürlich eine besondere Bedeutung, weil Sirius ist ja eigentlich unser Ursprung. Wir kommen vom Sirius, unser Sonnensystem ist aus dem Sirius-Sonnensystem entstanden. Und wenn man in alten Kulturen schaut, eigentlich in allen antiken Ursprungsmythen liegt sogar die Quelle des menschlichen Bewusstseins und der Existenz im Sonnensystem vom Sirius. Und man ging immer davon aus, dass eben seine leuchtenden Strahlen die Menschheit mit elementaren Eigenschaften beschenkt.
Ja, wunderbar. Danke für die Erklärung. Du unterrichtest auch und gibst Workshops. Da kommen natürlich dann diese Farben zum Einsatz. Magst du ein bisschen drüber erzählen? Was kann ich bei dir entdecken und was kann ich für mich entwickeln oder lernen in deinen Workshops?
Ich musste auch wieder ein bisschen ausholen. Farben klingen ja etwas sehr Ursprüngliches in uns an. Also für mich also nicht nur für mich, Farben sind eine Urkraft, so wie Klang. Also das kann man auch in der bei den Physikern nachlesen. Am Anfang war Farbe und Klang und oder eben Licht, weil Farbe, wenn ich da noch schnell ausholen darf, ich finde es auch immer wichtig aufzuzeichnen, dass eigentlich Farbe durch auch die Dualität oder die Polarität entstanden ist, oder von Licht und Dunkelheit. Licht sehen wir nicht, können wir nicht sehen. Wir können es erst sehen, wenn es aufgefächert wird. Also wenn Licht auf Materie stößt. Wir kennen alle das berühmte Beispiel vom Prisma, oder? Wo der Lichtstrahl aufs Prisma geht und dann kommen die Spektralfarben. Aber das Gleiche passiert ja schon in unserer Atmosphäre, oder? Wenn Licht auf unsere Atmosphäre stößt, wird sie gebrochen. Und erst dann ist eigentlich Licht erkennbar, wenn wir Farbe erkennen. Also diese Verbindung ist ganz wichtig und die verbindet uns eben auch mit unserem Ursprung. Und wir wissen auch heute, dass wir selbst eigentlich Farbe sind. Wir sind aus Farbe, wir sind aus Biophotonen, aus Quanten, die auch immer in uns aktiv sind. Und so dieses Bewusstsein versuche ich, um auf die Workshop zurückzukommen, ich versuche die Leute dorthin zu führen, dass sie wirklich auch zu ihrem Ursprung kommen und mit den Farben, die diese Ursprungskräfte sind, zusammen was erschaffen können. Und das ist weit weg von, was man vielleicht sonst in Workshops macht, wo man ein bisschen malt. Meistens einfach nach diesen Konditionierungen, nach denen wir eben konditioniert sind. Weil wir sind alle wahnsinnig konditioniert,
ja. Systemisch
bedingt, oder? Und ich merke immer, diese Konditionierung, die, gerade wenn man vor einem Blatt sitzen, leeren und Farben vor sich hat, kommen die alle hoch. Unweigerlich, ja. Auch all die Muster, die wir uns haben. Deshalb ist diese Kraft der Farben auch so stark, dort eine Wandlung herbeizuführen, ja. Also in meinem Kursen geht es vor allem darum, dem Wesen der Farben näher zu kommen und wirklich sie als Wesen kennenzulernen, nicht als etwas, was ich brauche, oder? Um etwas zu machen.
Ja, hochspannend. Ich bin total fasziniert von dieser Idee. Farben sind Wesen, ja.
Ja, alles ist lebendig, alles ist belebt, ja. Also wir sind jetzt heute langsam zum Glück schon so weit, dass wir Tiere und Pflanzen als Wesen sehen, oder? Und dass sogar in universitären Kreisen das langsam akzeptiert wird, diese Interspecies Communication. Aber eben auch alles andere ist auch beseelt. Und ich glaube, die Verbindung von Seele und Materie, das ist genau das, was jetzt passieren muss.
Ja, ich finde es ganz fantastisch, Farbe nicht als Materie zu betrachten. Und das entspricht auch meinem Empfinden, wenn ich male.
Mhm.
Ich habe das, und du hast ganz zu Beginn unseres Gesprächs die Sprache der Farben erwähnt.
Mhm.
Und das ist etwas, was bei mir dann sehr schnell passierte, dass ich plötzlich gemerkt habe, da ist Information.
Ja.
Und da fließt etwas. Und jede Farbschattierung hat eine eigene Frequenz natürlich. Und über diese Frequenz kommt, ja, wie soll ich sagen, kommt Botschaft oder kommt Information, fließen Daten. Kannst du da so aus deiner Erfahrung vielleicht ein bisschen was zu erzählen?
Ja, also gab das Wort in Form, oder? Information heißt eigentlich in Form bringen. Das ist ja genau schon die Kraft. Also wenn wir jetzt Farben wirklich als diese fließenden Urkräfte sehen und wenn wir eben, deshalb ist dieses schöpferische Tun so wahnsinnig wichtig, dieses wirklich mit den Farben in Kontakt treten, weil dann können wir unsere Schöpferkraft aktivieren und zusammen mit diesen Wesenheiten etwas in Form bringen, etwas neu schöpfen. Das kann man nicht genug betonen. Natürlich ist es auch schön, Bilder anzuschauen, mit Bildern zu leben. Die haben ja auch eine Schwingung und beleben, können Räume beleben. Aber wenn man selber in dieses schöpferische Tun kommt, aktiviert das die eigene Ausrichtung oder kann es die eigene Ausrichtung aktivieren auf diese Urkräfte. Und je ausgerichteter natürlich dann die Farben sind, desto mehr gehen wir in Resonanz, so nach dem Resonanzprinzip, oder? Und vielleicht einmal nochmal so einen Bogen zu deiner ursprünglichen Frage, eben mit den Geschäften, wo so viele Farben sind. Das darf man an dieser Stelle auch wieder mal sagen. Die meisten sind aus Asien, aus Ländern, wo sie einfach unter furchtbaren Umständen produziert wurden, wo die Umwelt belastet wird, die Menschen ausgenutzt. Und diese Energie ist dort drin, in diesen Billigprodukten, oder? Es ist ja ähnlich wie mit Nahrung. Man kann es wirklich auch vergleichen, oder? Also wenn man bewusster wird, wird man ja automatisch auch bewusster mit, was man sich umgibt, was man zu sich nimmt. Und ich finde, bei den Farben soll es genauso sein. Das ist auch unsere Verantwortung, dass wir schauen, von wo etwas ist, was wir unterstützen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ein ganz, ganz wichtiger Gedanke auch, ne, wie du schon sagst, Nahrung. Ne? Wir schauen heute zum Glück, nicht alle Menschen, aber immer mehr Menschen schauen genau darauf, was für eine Frequenz trägt meine Nahrung. Ne? Und wo kommt sie her? Und ihr Trend geht zum Glück auch wieder in die Richtung, dass wir jahreszeitlich angepasster essen und vielleicht auch mehr lokale Produkte wieder integrieren, wo es möglich ist. Und das ist auch ein schöner Hinweis, eine schöne Einladung, das auch mit unseren Materialien, mit denen wir uns umgeben, zu tun.
Und ich glaube eben, wenn man sich so auf die Farben einstimmt, und das kann man natürlich auch meditativ machen, das mache ich übrigens auch in meinen Kursen. Also ich leite dann auch Meditation, also schaffe einen Raum, wo das eben möglich ist, sich auf Farben einzulassen, weil schon nur dieses sich einlassen ist gar nicht so einfach, wie es klingt, oder? Weil wir sind so konditioniert, eigentlich immer zu leisten. Das ist unglaublich. Das ist einfach in unserer Gesellschaft hier, ist das so. Also wir haben nicht wirklich gelernt, etwas zu empfangen, was ja auch eine sehr weibliche Qualität ist. Und wie wir ja wissen, die weiblichen Qualitäten sind, kommen ein bisschen zu kurz. Und genau dort muss ja dieser Ausgleich wieder passieren, dass wir in die Balance kommen, auch als Menschheit, oder? Und dieses Einlassen und wirklich spüren, was kommt, oder was macht es mit mir? Kann ich eben dann in Kontakt gehen? Das ist das, was ich gerne vermitteln möchte oder einen Raum anbieten, wo das möglich ist, dass man Farben so wirklich als spirituelle Kräfte erfahren darf und durch das dann eben auch eine Bewusstseinserweiterung möglich ist. Ja.
Ja, und darüber kommen wir in die Verbindung auch mit dem Unsichtbaren, ne, und der
Absolut.
unsichtbaren Welt, ja.
Absolut. Und ich gehe auch im Buch ein bisschen auf die Geschichte ein, der Farbe, oder versuche es aufzuzeichnen, dass eigentlich unsere Wahrnehmung der Farbe reflektiert ist von unserem Denkprozess in den letzten 3000 Jahren, dass wir vom eher mythischen Denken zu diesem wissenschaftlichen Denken gekommen sind. Und so gehen wir heute mit Farbe um. Farbe ist eine Nummer, es macht was, oder? Wenn man sagt, was ist rot, dann haben alle gleich eine Antwort, oder? Und nennen sich dann Spezialisten. Und das alles mal loszulassen und sagen, was macht es jetzt mit mir, oder? Das ist, genau, das
Ja,
ist eine
ist viel
andere Ebene.
wichtiger. Ich würde das Buch gerne noch einmal hier reinhalten in die Kamera. Es ist nun leider nur in Englisch zu erhalten. Sprechen wir auch kurz drüber, warum, weil ich finde die Geschichte dahinter auch sehr interessant. Und es ist so ein Werk, was man jetzt nicht in eins durchliest, ne? Sondern es ist ja, es ist schon eine Reise auch, ne? Ich schlage es gerne auf und lass mich inspirieren. Es ist eine Fülle darin enthalten. Ich habe noch kein Buch, wo ich kein Kunstbuch, und ich habe einige. Es ist so einzigartig. Erzähl mal über die Entstehung dieses Buches.
Ja, da gab es einen Punkt, also ich muss vielleicht vorausschicken, ich wollte nie ein Buch schreiben, weil eben meine Sprache ist eher die Sprache der Bilder und der Farben und nicht unbedingt der Worte. Und da gab es aber doch einen sehr wichtigen Moment in meinem Leben, vor 8 Jahren, als ich in Südafrika war. Und in einer Meditation hatte ich dann wirklich, kriegte ich quasi den Auftrag, dass es doch sehr wichtig ist, jetzt das alles zu verschriftlichen, was ich so erforscht habe und gesammelt habe und meine Erfahrung, um das weiter oder in einer anderen Form noch zu teilen. Und da habe ich gedacht, ach, und das ist auch noch. Und dann habe ich nachher mit einer Frau gesprochen, mit der May, und habe ihr von diesem Auftrag erzählt und habe so quasi schon eine Entschuldigung gesucht, weshalb ich das nicht machen kann, dass ich ja eben sowieso keine Lektorin habe und das könnte ich ja nicht allein, ich brauchte eine Lektorin. Und da sagte sie, sie sei eine Lektorin und sie würde mich gern dabei unterstützen. Also ich hatte wie keine Ausrede mehr. Und das war dann auch ein sehr, sehr, wirklich ganz wunderbarer Prozess mit ihr. Und sie spricht eben nur Englisch, weil sie Südafrikanerin ist und schon viele Bücher lektoriert hat. Und das war dann ein wunderbarer Prozess, der eigentlich auch fast einem alchemistischen Prozess gleichkam, wie alles noch mehr destilliert wurde, eben auch sprachlich, weil ich spreche schon gut Englisch, weil ich ja lange in Amerika gelebt habe, aber wie das so ist, wenn man eine Sprache nicht braucht, ist man nicht mehr so geübt und oft denke ich ja doch auch in Deutsch oder sogar noch Schweizerdeutsch und all diese Übersetzungen kamen immer so einem Destillat gleich und sie hat mich natürlich bei jedem Wort gefragt und what do you mean exactly? Und das war eigentlich ein sehr, sehr schöner Prozess, der es noch mehr verdichtet hat. Das haben wir dann selber gemerkt. Wenn es jetzt einfach in Deutsch gewesen wäre, wäre diese Verdichtung nicht so zustande gekommen. Ja. Und deshalb ist das in Englisch. Und natürlich, es sprechen mehr Menschen Englisch und das Buch wird auch in Australien vertrieben und in England und in Holland, das sind in Ländern, wo man Deutsch gar nicht unbedingt verstehen würde. Ja.
Ja, und die Lascaux-Farben sind ja auch in vielen Ländern bekannt.
Eben, genau.
Na, von daher ist es dann schon auch sehr sinnig. So ein bisschen schade für diejenigen, die der englischen Sprache jetzt nicht mächtig sind. Aber es ist ein wirklicher Schatz. Ne? Es geht um Farbe und Bewusstsein, um die Sprache der Farben, um die Frequenz der Farben. Das Sirius-System wird dort sehr schön auch im Detail erklärt. Ich hatte mir hier ein Lesezeichen reingelegt heute. Da würde ich ganz gerne mal kurz drauf eingehen, auf diesen Teil des Buches, wenn das okay ist. The Syrian Solar Principles of Love. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, also eben zuerst waren diese 5 Sirius-Farben, mit denen man ja alle Farben ermischen kann. Das ist im Buch auch beschrieben und dargestellt, eben eigentlich das erste Farbsystem, dem man lückenlos den Farbkreis ermischen kann und eben kein Chroma verliert. Chroma ist so der Fachbegriff, kann man übersetzen mit Strahlkraft. Ja, also es fällt nie, es bleiben immer reine Farben. Und das ist auch so parallel eben zu unserem Evolutionsprozess. Wir können in diese Vielfalt gehen. Aber wie du ja auch weißt, vom Yoga her, der Weg so zum Ursprung zurück ist der Weg der Involution. Und so wurde ich dann weiter angeleitet, jetzt diesen Weg auch noch zu beschreiben mit Farben, und zwar diesen sehr spezifischen 12, zuerst waren es 12, dann wurden es 13, Schöpferstrahlfarben, also die uns eigentlich zurückführen. Da ist auch ein Bild im Buch oder ein Diagramm, ich noch darzustellen. Also dieser Weg eben vom Ursprung, also alles entsteht ja aus dem Ursprung, oder wir auch aus dem Ei, und gehen dann in diese Vielheit, in diese Vielfalt, aber wir gehen wieder zurück. Ja? Und dieser Weg heißt eben also Evolution, Involution. Und ich habe das in Farben dann dargestellt, also aus dem Ursprung, aus dem Urlicht, eben die 5 Sirius-Farben, mit denen die ganze Vielfalt möglich ist. Und der Weg zurück, also diese Ausrichtung zurück, geht dann über die ganz spezifischen Mischungen, das sind diese Schöpferstrahlfarben, die du eben gezeigt hast. Und das sind auch eigentlich Aspekte dieser größten Kraft, die es gibt, und das ist die Kraft der Liebe. ein Wort, das wir alle kennen, aber es ist ja nicht die Liebe vom Valentinstag oder wie das sonst so gebraucht wird, sondern wirklich als diese Urkraft der Liebe und diese verschiedenen Aspekte, die sich natürlich eben auch in spezifischen Farbfrequenzen äußern, weil das ja auch wieder Brücken sind, so wie wir das von den Engeln kennen. Das ist vielleicht, das ist auch eine Parallele, die ich im Buch ziehe, oder? Wir brauchen ja auch immer Brücken zum Ursprung, Brücken zur Schöpfung. Und so sind dann die entstanden. Das war dann nochmals ein längerer Prozess. Und die Idee hinter diesen Farben ist wirklich, dass wir mit all diesen 13 arbeiten im Sinn von einer Ganzheit und dadurch in uns diese Ganzheit wieder aktivieren. Also auch per Resonanzprinzip, ja.
Ja, also Farben auch als Heilfrequenz.
Genau, Heilung im Sinn von, das ist ja auch die Bedeutung des Wortes von Ganzsein, ja? Ja. Dass wir wieder ganz sind, weil wir wollen ja nicht zurück zu dieser Ganzheit, aber wir sind oder trennen uns immer viel zu fest und diese Teile wieder zurückholen, das ist der Weg, der Farbe ist ein wunderbarer Weg dazu.
Was sagst du zu Menschen? Weil ich bekomme immer wieder E-Mails in der Hinsicht, weil ich sehr viel auch über kreative Energie spreche und wie wichtig das in unserem Leben ist, dass wir diese Kreativität nicht außen vor lassen. Das ist es ist so ein wichtiger Ausdruck auch. Ne? Und egal in welcher Form, ob das über Farben ist oder über Musik oder über Worte auch. Ne? Es kann ja, muss sich nicht auf Farben beschränken, aber Farben sind für mich einfach auch ein Weg gewesen. Klavier muss ich spielen können, ne? Oder muss ich mich darauf einlassen und das lernen. Sonst klingt das furchtbar. Ne? Beim Schreiben ist es auch so. Ich muss die Art und Weise, wie die Worte zusammenfinden, wie du eben schon sagtest in deinem Buch, es ist wirklich, diese Lektorin ist fantastisch gewesen, weil das ist so ein tolles Erleben und die englische Sprache ist hier so wunderbar benutzt worden, ne? Und das ist fast wie Zauberei. Und ich sage immer gern zu den Menschen, beim Malen haben wir eine Möglichkeit, wo wir erstmal das Können außen vor lassen dürfen. Deswegen würde ich dir jetzt mal das Wort geben, dahingehen.
Ich unterrichte ja manchmal auch an so Ausbildungsstätten, so als Gastdozentin und dort versuche ich das auch immer so reinzubringen, dass das Wissen um das Materielle sehr, sehr wichtig ist. Also wir müssen unseren Werkzeugkasten kennen. Ja, ich meine, ich muss wissen, wie ich einen Nagel einschlage, oder? Und ich glaube, das Gleiche gilt eben auch für nicht nur die Farbe, aber das Rundherum, oder? Also die Farbe braucht ja einen Träger. Was ist der Träger? Wie steht eine Farbe auf dem Büttenpapier? Wie steht sie auf dem gestrichenen Papier? Wie steht sie auf einer Leinwand, die so grundiert ist? Also ich finde das gehört alles auch zu diesem materiellen Aspekt, dem man Beachtung schenken soll und mit Achtsamkeit eine Annäherung wagen. Also wenn man es vielleicht von dem eher philosophischen Aspekt sieht, ist das sehr, sehr wichtig. Und was ich heute eben öfter sehe, dass Leute meinen, Kreativität ist einfach, ich kaufe mir das billigste Papier, die billigste Farbe und dann haue ich los. Und das ist für mich, hat wirklich nichts mit Kreativität zu tun, sondern eher einfach mit was auslassen, oder? Genau. Und ich glaube, da muss man wirklich unterscheiden, wenn ich an meine eigene, was vielleicht auch legitim ist, oder mal, das ist wie der singen will, der einfach mal ein bisschen Duft rauslässt, oder? Aber wenn ich wirklich meine tiefen Schätze rausholen will, dann muss ich auch mit Achtsamkeit dahinter. Und da ist eben das Wissen um das Material, finde ich, unentbehrlich.
Ja.
Dass ich dem auch kostbar entgegentrete oder dass ich das als was Kostbares sehe.
Ja, da bin ich total bei dir. Das ist für mich auch so ein Weg gewesen des Erkennens erstmal, weil ich bin auch erstmal losgegangen und habe alles Mögliche gekauft, völlig planlos und habe dann festgestellt, nein, das funktioniert überhaupt nicht. Und heute arbeite ich gerne auch mit sehr feinen Materialien. Und es kommt natürlich auch so ein bisschen dann über die Erfahrung. Aber worauf ich hinaus wollte, war, Menschen haben oft das Gefühl, ich kann das nicht. Ich kann nichts auf Papier bringen. Ne? Ja, und ich muss aber kein Porträt malen können oder eine Landschaft malen können. Das war eigentlich mehr so die Richtung, in die ich wollte.
Okay, und genau, und ich glaube, das ist so wie das zweite Thema, und das ist eben das von dieser Konditionierung hier. Ich muss, oder? Ich muss, eben, ich kann nicht. Das ist das, ich sagte immer, das ist so, es gibt so zwei Traumata. Das eine ist, ich kann nicht mischen, weil alle haben das erlebt, dass sie irgendwann mal Farben gemischt haben und es hat eben nicht funktioniert. Und das andere ist, ich kann nicht malen. Und da macht was zu, und das ist eben dieser Zugang, der vielleicht wirklich ein bisschen begleitet werden muss, dass man diese Farbe eben als Wesen, als Energien begegnet, die was in einem auslösen, dass man einfach spielen kann. Also ich rede dann auch gern einfach von Spielen, dass wir in dieses Spielen kommen. Das haben wir ja auch nicht wirklich gelernt oder verlernt wieder. Dann kann etwas entstehen, und das, was immer dann das ist, aber ja, loslassen von diesen, jetzt muss es ein Herz sein oder jetzt muss es ein Porträt sein, dem dann Ausdruck geben, aber das ist dann wirklich ein innerer Ausdruck, oder? Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass eigentlich Leute, die wenig Begegnung gehabt haben mit Farben und Malen, doch offener sind, als die viel malen, dass die konditionieren fast stärker. Jetzt muss ich ja was bieten, oder jetzt muss es ja noch was aussehen, oder jetzt will ich unbedingt das, oder?
Ja, das Spielen ist ein sehr schöner Impuls.
Ja.
Denn das,
weil es uns auch wieder befreit, es befreit uns ja auch, dass was rauskommen muss, oder?
Ja.
Da ist ja, es gibt ja auch die Maltherapien. Das finde ich auch was ganz Wertvolles, wo Menschen, Kinder, Erwachsene einfach in einen Raum gehen können und malen. Und im besten Fall dann das Bild auch gar nicht mitnehmen können. Also, dass man wie kein Attachment hat und keine Wertung reingibt. Wir wollen ja auch immer werten, ist es gut, ist es nicht gut, was findet er? Sondern es einfach wertfrei entstehen lassen können und bei dem belassen. Ja.
Gar nicht so einfach, ne, wie ich aus
es ist
eigener Erfahrung
wahnsinnig
auch sagen
schwierig.
Darf.
Ja, es ist wirklich schwierig. Ja. Und ich finde es auch für Begleitpersonen ist es sehr schwierig, ob das jetzt Kinder sind oder Erwachsene, einfach nur Zeugin zu sein von dem Prozess, ohne, schon wenn ich sage, ach, ist das schön, ist das ja auch schon eine Wertung, oder?
Ja.
Das sind diese ganz feinen Geschichten, die dann stehen, gerade bei Kindern, die dann sagen, ah, jetzt gefällt's, jetzt mache ich was Ähnliches, dass es auch schön ist, oder? Sondern einfach nur sein, so, wie geht's dir damit, oder? Gefällt's dir oder fühlst du dich wohl damit? Und dann kommt dann die Antwort, dass dann jemand sagt, ja, noch nicht ganz, dann kann man ja fragen, was braucht's dann? Und so die Menschen eher zu ihrem eigenen führen.
Wie empfindest du das jetzt als Künstlerin, wenn du selber malst? Kannst du deine Bilder auch leicht gehen lassen? Ich weiß nicht, ob du sie ausstellst, verkaufst oder verschenkst oder malst du nur für dich?
Ja, ich habe natürlich auch sehr früh erkannt in der Kunstschule, was das für ein Weg wäre im Kunstmarkt. Das ist auch wieder so ein Thema, wo dann die Bilder ja zur Ware werden können, und habe dann auch mich eigentlich ein bisschen von dem geschützt, indem ich die Malerei etwas als etwas sehr Kostbares für mich versuchte zu bewahren. Und ja, ich stelle aus, aber wirklich nur sehr reduziert und nur an Orten, wo es wirklich für mich stimmt.
Es gibt so bedeutungsvolle Bilder, und ich habe eins in meinem Wohnzimmer in Los Angeles hängen. Das hat ein junger Künstler gemalt, und ich habe es in einer ganz kleinen, bunten Galerie gefunden, und es hing sehr versteckt hinter einer Tür, und es ist so, ich habe es gesehen und habe gewusst, es ist meins. Und es ist so ein Moment gewesen, wo ich dann davor stand und dachte, ich habe fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich nehme es dem Künstler weg. Ja. Und ich bin da tatsächlich auch in Kontakt getreten mit dem Künstler, der wollte das gar nicht unbedingt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt sehr, sehr groß darüber sprechen wollte mit mir über das Bild, aber ich hatte dieses Bedürfnis, weil ich wollte sicher gehen, dass er das aus einem, ja, dass der Grund, warum er das gehen lässt, dass der mir bekannt ist. Ne, weil das hatte für mich augenscheinlich auch eine Bedeutung in seiner Entstehung. Und das hat er mir dann auch vermittelt und hat dann gesagt, für mich ist war dieser Weg abgeschlossen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, dieses wunderbare Werk, also für mich ist es wirklich einzigartig toll, ne, ich liebe es. Und es hat offensichtlich für mich auch noch eine wegbegleitende Bedeutung. Ne?
Ja, gell, also wenn wir über Farben als Wesen reden, kann man auch über Bilder als Wesen reden. Es sind ja auch eigenständige Wesen, die da entstehen und die ihren eigenen Weg gehen dürfen. Und nochmals auf deine Frage zurück, Bilder loszulassen, das ist immer ein ganz schwieriger Prozess, ich denke, für jeden Maler.
Ja.
Wann ist der richtige Moment, oder? Und es gibt sicher Bilder, die lasse ich nicht los. Ich weiß, die müssen bei mir sein oder die müssen an ganz speziellen Orten sein. Manchmal ist es auch ein physischer Ort, wo ein Bild vielleicht hingehen sollte. Und sonst muss man sie wie loslassen und sie ihrem Leben überlassen, dort zu wirken, wo sie eben wirken sollen oder dürfen.
Ich schaue die ganze Zeit schon und wir haben ganz kurz auch drüber geredet, bevor wir die Aufzeichnung hier begonnen haben, auf das Bild hinter dir. Und das möchte ich hier auch nochmal erwähnen, denn es spiegelt, was heißt es spiegelt? Es ist der untere Teil des Bildes, was hinter dir steht, ist das Cover auch deines Buches geworden. Kannst du so ein bisschen was über dieses Bild erzählen?
Ja, es ist ein Bild, also ich arbeite immer in Zyklen, Bilderzyklen. Das ist ein größer Zyklus, an dem ich seit auch bald 8 Jahren arbeite. Der heißt Portals of Light. Da gibt's einen Film auf meiner Webseite von meiner letzten Ausstellung im Helmhaus Zürich. Das ist ein Museum für zeitgenössische Kunst in Zürich. Da gibt's einen sehr schönen Film, wo man diese Bilder sieht. Und das sind eigentlich wirklich, wie der Name sagt, Tore. Tore in andere Dimensionen, die an verschiedenen Orten entstanden sind. Also die sind immer ortsspezifisch und das ist aus der Serie Venice. Also die sind in Venedig entstanden, wo die ersten so quasi Signaturaufnahmen vor Ort entstanden sind und dann arbeite ich weiter mit den Schöpferstrafarben in meinem Atelier. Ja, also sie haben immer mit dem Ort zu tun. So ganz kurz beschrieben, ja.
Ja, wunderbar. Und wir werden deine Webseite natürlich auch verlinken hier unter diesem Video in der Beschreibung, in den Shownotes vom Podcast. Liebe Barbara, ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und für die vielen so wertvollen Impulse, die du hier in diesem Gespräch gesetzt hast. Und ich bin sehr dankbar für diese Begegnung.
Ja, vielen Dank. Ich ebenso. Und es war mir ein großes Vergnügen, mit dir hier sprechen zu dürfen.
Dann hoffentlich bis zu einem nächsten Mal. Ich würde wahnsinnig gern mal in eine deiner Workshops kommen. Ich hoffe, dass sich das manifestiert.
Ja, das würde mich auch sehr freuen.
Bis dahin, alles Liebe.
Bis dann. Tschüss. Danke.